Und euch, liebe Gemeinde, ein frohes Pfingstfest. Es ist ein tolles Fest, es ist ein schönes Fest und doch irgendwie so ein Stiefkind unter den christlichen Festen. Bei Weihnachten eine große Tradition, wir freuen uns schon 24 Tage vorher darauf. Es wird alles vorbereitet, es gibt extra Gebäck. An Ostern, die Passionszeit, 40 Tage vor der Zeit, eine Fastenzeit. Und Pfingsten, super Wetter, um Urlaub zu machen, Bundesjugendkongresse zu veranstalten und einfach mal ein verlängertes Wochenende zu genießen und die Ferien zu genießen. Dabei ist Pfingsten genauso wie Weihnachten und Ostern eines der drei Hochfeste des christlichen Glaubens. Darum auch die zwei Tage frei. Darum diese zwei Feiertage, in denen wir feiern, dass Gott seine Offenbarung abgeschlossen hat. Gott, der Vater, der da seinen Sohn gesendet hat, der an Ostern aufersteht und an Pfingsten seinen Geist schickt, um sein Werk zu vollenden. Die Gemeinde ins Leben zu rufen, wie er es eigentlich wollte. Die Geburt dieses neuen Gottesvolkes, das feiern wir heute. Und an diesem besonderen Fest wollen wir uns die Gemeinschaft, die dieser Geist schafft, neu und vertiefend anschauen. Aber eben aus dem Blick des Abendmahls, weil uns diese Reihe beschäftigt hat. Und wir haben überlegt, wir wollten sie nicht so lange splitten. Aber in der Betrachtung merkte ich, das passt. Abendmahl und Pfingsten, das passt zusammen. Weil im Abendmahl unterschiedliche Aspekte deutlich werden. Wir haben uns das ja schon angeschaut. Wir haben uns angesehen, wie das Abendmahl als Erinnerungsmahl, so ein Mahl, das wir feiern, indem wir uns erinnern an das, was Jesus getan hat und durch die Erinnerung es in unsere Gegenwart hineinholen. Und in der Gegenwart es uns nicht nur vergegenwärtigen, sondern es in der Gegenwart seine Kraft entfaltet. Und dann haben wir uns angeschaut, wie die Botschaft von Brot und dem Kelch in unsere Situation hineingesprochen wird. Wie eine Predigt durch diese Elemente gesprochen wird und plötzlich diejenigen, die an dem Mahl teilnehmen und die Gaben teilen, zu Verkündigern werden, zu Predigern dieses Evangeliums. Und heute schauen wir uns das Abendmahl unter dem Aspekt der Gemeinschaft an. Dieser neuen Gemeinschaft, die durch Pfingsten ein ganz vertiefendes und ein weiteres Spektrum bekommt, als einfach nur, ja, es ist schön, dass wir zusammen sind. Es ist schön, dass wir Gottesdienst miteinander feiern. Und die Beschäftigung mit dem Abendmahl soll uns dabei helfen, dass wir die Form des Abendmahls, die Form, wie wir das Abendmahl feiern, nicht von unseren eigenen Bedürfnissen, nicht von unseren eigenen Vorlieben prägen lassen, sondern von der Schrift und dem, was die Schrift über das Abendmahl sagt. Und als Grundlage für diesen Text nehme ich einen Text von dem Autor, der auch die Apostelgeschichte geschrieben hat, nämlich Lukas. Und wir schauen uns seinen Bericht über das Abendmahl an und schlagen dazu Lukas 22, die Verse 14 bis 20 auf. Wer mitlesen will, findet hier vorne gleich den Text. Der Rest kann in den eigenen Bibeln mitlesen. Als die Stunde für das Passamahl gekommen war, legte sich Jesus mit den Aposteln zu Tisch. Jesus sagte zu ihnen, ich habe mich sehr danach gesehnt, dieses Passamahl mit euch zu essen, bevor mein Leiden beginnt. Und das sage ich euch, ich werde das Passamahl so lange nicht mehr essen, bis es im Reich Gottes in Vollendung gefeiert wird. Dann nahm Jesus den Becher, dankte Gott und sagte, nehmt diesen Becher und teilt den Wein unter euch. Das sage ich euch, ich werde von nun an keinen Wein mehr trinken, solange bis das Reich Gottes kommt. Anschließend nahm er das Brot, er dankte Gott, brach das Brot in Stücke, gab es ihnen und sagte, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Tut das zur Erinnerung an mich. Ebenso nahm Jesus nach dem Essen den Becher und sagte, dieser Becher steht für den neuen Bund, den Gott mit den Menschen schließt. Durch mein Blut, das für euch vergossen wird. Jesus wünscht sich die Gemeinschaft an seinem Tisch. Jesus wünscht sich die Gemeinschaft. Das ist ein Herzensanliegen von ihm, dass dieses Passamahl in einer Gemeinschaft gefeiert wird. Und Lukas macht es deutlich, wie kein anderer Bericht, den wir über das Mahl haben. Jesus leitet die Worte bei Lukas mit folgendem Satz ein. Ich habe mich sehr danach gesehnt, dieses Passamahl mit euch zu essen, bevor mein Leiden beginnt. Und die griechische Formulierung, die hier steht, ist sehr interessant, weil hier das Wort für Sehnsucht, Leidenschaft zweimal verwendet wird. Einmal als Tu-Wort und einmal als Sachwort. Also ich habe mich sehnsüchtig oder sehnend gesehnt. Das ist die stärkste grammatische Form, um einen Herzenswunsch zu beschreiben. Es gibt keine Form, die es noch stärker hervorheben kann. Wir erweitern ja manchmal Worte schnell, schneller, am schnellsten. Das ist die griechische Art zu sagen, schnell, schneller, am schnellsten. Ich habe mich gesehnt, ich habe mich am allermeisten gesehnt. Es gibt ja Worte, die kann man nicht so gut erweitern, wie zum Beispiel Tod. Außer einer aus meiner Klasse, der hat das mal geschafft in der, ich glaube, dritte Klasse oder so. Tod, Mausetod, Mauserattigtod, hat er gesagt. Aber wie will man denn Sehnsucht noch größer machen? Und Lukas wendet hier zwei Worte aneinander, bildet dasselbe Wort gleich zweimal zusammen und sagt, Leute, mehr als das geht nicht. Jesus hat es so sehr danach verlangt, dieses Mal mit seinen Jüngern zu feiern. Er wollte es. Er hat sich Zeit genommen. Wir müssen uns vorstellen, Jesus, der Ewige, hat nur 3 Jahre aktiv gewirkt. Und dann, in den letzten Stunden vor seinem Tod, denkt er sich, ach, weißt du was? Statt mir jetzt mal ein bisschen Auszeit zu nehmen, bevor ich so ein paar Peitschenhiebe bekomme und so weiter, setze ich mich mal mit Matthäus, mit Petrus, der immer alles besser weiß, und sogar mit Judas, der mich verraten wird, an einen Tisch. Und dann genießen wir so ein richtiges Festmahl. Also ich wüsste einige Sachen, die ich lieber machen würde als das. Jesus nicht. Weil Jesus den Wert von Gemeinschaft sieht und sich danach sehnt. Weil er weiß, diese Gemeinschaft ist gut. Nicht nur für ihn, sondern auch für die Jünger, die am Tisch sitzen. Und diese Gemeinschaft war lang. Wir lesen hier 6 Verse und denken, ja, das lief dann ab und das Abendmahl ist dann Brotkelch. Wir sehen hier bei Lukas einige interessante Details. Denn Lukas ist der Einzige, der dieses Mahl als Passamahl betitelt. Kein anderer Bericht macht das. Und Passamahl für uns, Passa haben wir schon mal gehört, das ist für Juden das Fest im Jahr. Da kommt man als Familie zusammen, da feiert man, da ist eine richtige Liturgie rund um das Essen. Die Kinder sind mit am Tisch, spielen eine ganz aktive Rolle dabei. Es ist feierlich, es ist festlich und es fließt einiges an Wein. Und das sehen wir in diesem Bericht, denn nicht nur die Erwähnung vom Passamahl, sondern die doppelte Erwähnung von den Kelchen oder den Bechern, die herumgereicht werden. Lukas erwähnt 2 Becher. Kein anderer Bericht macht das. Weil in der Feier des Mahls werden im Laufe des Abends 4 Becher herumgereicht. Und Lukas berichtet uns hier von 2. Hat er 2 vergessen? Nein. Für ihn waren jetzt nur 2 wichtig. Und Jesus gibt es herum und sagt, Leute, nehmt diesen Becher und teilt den Wein unter euch. Denn Wein steht für die Juden für Freude, für Gemeinschaft, für die Freude an der Erlösung und die Freude an diesem Mahl, das wir haben. Teilt diesen Wein, denn wir feiern hier ein Fest. Dieses Fest wird es so nicht mehr geben, bis das Reich nicht vollendet ist. Feiert, feiert mit mir, genießt diese Zeit, genießt diese Gemeinschaft und teilt den Wein unter euch. Es ist hier eine Aufforderung, teilt den Wein, gebt ihn frei, genießt die Zeit miteinander. Es ist nicht so, dass Jesus sie betrunken machen wollte. Jesus wollte Gemeinschaft. Er wollte Gemeinschaft, die eben mit diesem Essen und mit dieser Zeit verbunden war. Und dann, am Ende kommt der dritte Kelch. Und den erwähnt Lukas, weil das traditionell der Kelch der Erlösung ist. Das ist der Kelch, an dem man sich daran erinnert, dass das Blut des Lammes an die Türen geschmiert wird und man erinnert sich an das Opferlamm. Und diesen Becher nimmt Jesus und sagt, dies ist mein Blut. Das ist nicht das Blut des Lammes. Das ist mein Blut. Und hier kommt eine geistliche und eine menschliche Gemeinschaft plötzlich zusammen. Da begegnen sich Menschen auf unterschiedlichen Ebenen. Und es ist eine Gemeinschaft von Menschen, die ganz nah zusammen sind. Und diese Gemeinschaft ist nicht nur für Jesus, weil er das so wollte, sondern es ist eine Gemeinschaft auch für die Jünger. Denn wenn wir uns den Bericht und die Berichte vom letzten Abendmahl ansehen, dann sehen wir, wie Jesus sich in diesem Mahl um seine Jünger kümmert. Er kümmert sich um Petrus und warnt ihn davor. Petrus, bete. Bete, du, es wird eine schwierige Zeit vor dir sein. Du wirst mich dreimal verleugnen. Es kommt manchmal so oberlehrerhaft rüber und wir denken manchmal, ja, Jesus sagt das, um Petrus zu belehren. Nein! Jesus sagt, ich habe gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre, Petrus. Du, Petrus, und er spricht mit ihm. Auch mit Judas spricht er. Ach so, und dann bricht noch ein Streit unter den Aposteln und unter den Jüngern aus, wer denn der Größte von ihnen ist. Am Tisch! Das war kein entspanntes Zusammensitzen, das war ein orientalisches Essen mit mindestens 11 Männern am Tisch. 12. Mit mindestens 12, mit Jesus 13 Männern am Tisch, wahrscheinlich sogar noch mehr, wahrscheinlich waren sogar noch Kinder mit im Raum, weil Kinder zu der Sederfeier dazugehörten und ich glaube nicht, dass Petrus gekocht hat. Also wahrscheinlich waren die Frauen auch mitten im Raum. Also da war eine große Runde und dann streiten sich plötzlich ein paar, wer denn der Größte ist. Da findet Gemeinschaft auf so vielen Ebenen statt und Jesus will das. Weil in dieser Gemeinschaft etwas heil werden kann. Er spricht Dinge an, die er sonst nicht ansprechen kann. Und da sitzen die unterschiedlichsten Leute da. Eng zusammen. Und einer, der Jünger, den Jesus besonders lieb hatte, wahrscheinlich der demütigste, weil er nie seinen Namen nennt, wenn er über sich selbst schreibt, nämlich Johannes, lehnt an seiner Seite, an seiner Brust, steht dort wörtlich. Er lehnt an seiner Seite. Da ist eine enge Vertrautheit da. Eine ganz enge Gemeinschaft. Und Jesus redet mit ihnen, jedem das, was er braucht. Da sitzen die unterschiedlichsten Leute am Tisch. Dieser Johannes, der sich an Jesus kuschelt. Der starke Petrus, der so viel vollbringen kann. Da sitzt ein politisch total motivierter und engagierter Typ, Simon der Zelot. Da sitzt ein Reicher wie Levi, Matthäus, genauso wie die armen Fischer, Jakobus, Johannes, Petrus und Andreas. Die unterschiedlichsten Menschen sitzen da zusammen an diesem Tisch und Jesus liebt es, Zeit mit ihnen zu verbringen und ihnen das mit auf den Weg zu geben, was sie brauchen. Die Gemeinschaft am Abendmahlstisch ist nicht nur ein Bonus, sondern es ist ein Herzensanliegen von Jesus. Jesus wünscht sich diese Gemeinschaft. Er wünscht sich, dass sein Gottesvolk, sein Volk, für das er sterben wird und auferstehen, zusammenkommt an diesem Tisch und von ihm empfängt. Er wünscht sich das, dass die Unterschiedlichkeit der Gemeinde zusammenkommt. Und liebe Gemeinde, wir brauchen diese Gemeinschaft. Wir brauchen es, weil es ein Kernelement des Abendmahls ist. Das Abendmahl ist nicht, wir nehmen die Gaben alleine zu uns, sondern es ist ein Miteinander teilhaben an dem, was Jesus uns gibt. Und wir brauchen die Gemeinschaft, weil wir in einer Zeit leben, die zwar so vernetzt ist wie keine Zeit zuvor, aber doch die meisten Erkrankungen an Einsamkeit, Depression mit sich bringt, weil Menschen keine Begegnungen mehr miteinander haben. Keine wirklichen Begegnungen auf Herzensebene, wo Menschen ehrlich sind. Es war super mutig, dass du uns hast Anteil haben lassen an deinem Leben. An dem, was gerade an Baustellen bei euch in der Familie sind. Da geht man ein Risiko ein. Und es ist nicht immer gesund, alles zu teilen. Es ist gut, dass du nicht alles gesagt hast. Aber so wissen wir, boah, da ist jemand da vorne, der ist Mensch. Die hat genauso Probleme wie ich auch. Eine andere Farbe an Problemen, eine andere Sache, ein anderes Thema, aber auch jemand, der dringend das braucht, was Gott zu geben hat. Und das ist die Gemeinschaft am Tisch. Da kommen die unterschiedlichsten Menschen zusammen und Jesus wünscht sich, ihnen zu begegnen. Und wir brauchen es. Wir haben es nötig. Und diese Lektion müssen wir lernen. Und eigentlich sollten wir sie doch gelernt haben. In der Pandemie haben wir doch gemerkt, dass wir Gemeinschaft brauchen. Wie oft haben wir zu Hause gesessen, als der Lockdown war, und wir haben uns einfach danach gesehnt, jemanden zu begegnen, zu umarmen, mit jemandem Gottesdienst zu feiern, zu singen. Haben wir die Lektion, die Gott uns damit lehren wollte, schon wieder vergessen? Wie wichtig diese Gemeinschaft ist, wo wir nicht nur Zeit miteinander so in Reihen verbringen, sondern miteinander, indem wir Anteil haben an diesem Leben, was um uns herum ist. Abendmahl ist ein Mahl, in dem Jesus sich wünscht, Gemeinschaft an seinem Tisch zu haben. Aber was genau macht diese Gemeinschaft aus? Denn das Wort Gemeinschaft ist so ausgelutscht in christlichen Kreisen, dass wir manchmal vergessen, welche Kraft in dieser Beziehung, die dort entsteht, eigentlich steckt. Denn die Gemeinschaft von Jesus ist mehr als einfach nur ein Zusammensein von Gleichgesinnten, von Leuten, die dasselbe denken, sondern Gemeinschaft kriegt gerade durch Pfingsten eine ganz andere Bedeutung. Denn am Tisch des Herrn, das wird deutlich, am Tisch des Herrn kommen nicht nur unterschiedliche Leute zusammen. Am Tisch des Herrn kommt das neue Volk Gottes zusammen. Das Volk, in dem Gottes Geist lebt. Ist euch das bewusst, dass der Geist, der diese Schöpfung durchdrungen hat, als noch Chaos herrscht, als noch nichts da war, der über der Leere schwebte, dass dieser Geist in euch lebt. Dass der Geist, der die Schöpfung ins Leben gehaucht hat, in euch wirkt. Und schaut mal zur Seite, in der Person, die neben euch sitzt. Auch wenn sie nicht ausgeschlafen wirkt, in dieser Person lebt der Geist Gottes. Und das ist Pfingsten zu verdanken. Und das ist so verrückt, das, was wir vorhin gehört haben. Petrus muss nämlich raus und erklären, was dort passiert. Die Leute verstehen es nicht. Judith endete mit dem Vers, die Leute dachten, diese Jungs aus Galiläa haben zu früh den Weinkeller gefunden. Die sind besoffen. Am helllichten Tage, Leute, das geht nicht. Und Petrus steht auf und hält eine Predigt. Und er fasst dann zusammen in den Versen 32 und 33, dass diese Gemeinschaft, die dort zusammenkommt, die Gemeinschaft, die dort entstanden ist, vereint ist durch Gottes Geist, durch Jesu Geist. Und er zitiert mehrere Prophezeiungen, macht deutlich, diese Prophezeiungen sind in Erfüllung gegangen. Die Prophezeiung von Joel, dass der Geist ist ausgegossen über alles Fleisch. Frauen werden prophetisch reden. Kinder werden Visionen und Träume haben. All das ist Realität geworden. Und dann geht er weiter und erklärt, was es mit Jesus zu tun hat. Und er beschreibt, David hat hier, und er spricht von einer Prophezeiung von David, David hat hier von Jesus gesprochen. Den hat Gott auferweckt. Und dafür sind wir alle Zeugen. Was an Pfingsten passiert, hat was mit Jesus zu tun. Denn Jesus ist auferweckt worden. Und wir sind Zeugen dafür. Und dann sagt er ist emporgehoben worden, sodass er an der rechten Seite Gottes sitzt. Er ist nicht mehr hier an einem Ort, an einem Zeitpunkt in der Zeit, sondern er sitzt bei Gott. Aber er hat vom Vater die versprochene Gabe erhalten, den Heiligen Geist. Und den hat er über uns ausgegossen. Und genau das ist es, was ihr hier seht und hört. Die Gemeinschaft der Christen ist eine Gemeinschaft, die vereint ist durch den Heiligen Geist. die nicht vereint ist nur darüber, dass sie dasselbe glauben, sondern sie sind vereint, weil derselbe Gott in ihnen lebt. Ist euch klar, dass niemand von euch dasselbe glaubt? So in Grundzügen ja, das hoffe ich. Aber selbst meine Frau und ich, wir haben theologische Unterschiede. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, Helga und Thomas. Ihr seid ja schon ein bisschen theologisch länger unterwegs als ich. Aber ich glaube, auch bei euch ist da nicht so eine deckungsgleiche Folie. Es gibt Dinge, die sieht man einfach anders. Sind wir dann nicht irgendwie in einer Einheit? Natürlich. Weil wir verbunden sind, nicht durch das, was wir glauben, sondern wir sind verbunden durch einen Geist. Durch Jesu Geist. Auch mit Menschen, die nicht hier sind. Auch mit Menschen, die ich vielleicht nicht kenne, die jetzt auf dem Buju feiern. Ich bin verbunden mit ihnen. Durch einen Geist. Ich bin verbunden mit den Leuten in Kenia. Ich bin verbunden mit den Leuten in Tadschikistan, die in Lehmhütten gerade Gottesdienst feiern. Ihr seid verbunden miteinander durch seinen Geist. Das ist das, was hier passiert. Das ist ein Wirken, wo Jesus plötzlich nicht nur an einem Ort, an einer Stelle in der Zeit da ist, sondern ausgegossen über sein neues Volk. Und damit tritt eine Prophezeiung in Erfüllung, dass Gott in die Herzen der Menschen ausgegossen wird. Ein neuen Geist, ein neues Herz. Und Petrus macht hier deutlich, das ist eine neue Art der Gottesgemeinschaft. Das ist das neue Volk Gottes. Es zeichnet sich nicht dadurch aus, dass es all dasselbe glaubt. Das Zentrum ja. Aber wenn Unterschiede da sind, wann Jesus jetzt wiederkommt, wann die Entrückung ist, vor, nach der Trübsalzeit, welchen Kleiderstil man hat und. Das ist nicht das, was uns vereint. Wenn das uns vereint, dann wird sich die Teilung des Leibes immer weiter zerstückeln. Weil man immer guckt, oh, warte mal, oh, der glaubt nicht so wie ich. Nee, der glaubt nicht richtig. Wir sind nicht eins. Nee, du bist nicht eins durch das, was du glaubst, sondern du bist eins durch den einen Geist. Und die Gemeinschaft ist Jesus wichtig. Er vereint uns in sich durch seinen Geist. Es ist nicht irgendwie ein fremder Geist. Es ist der Geist Jesu. Es ist der Geist des Vaters. Es ist der, der uns in seine Begegnung führt. Und am Tisch des Herrn ist es sein Geist, der uns plötzlich an dem Tisch vereint. Und dann komme ich an den Tisch des Herrn. Und ich bin als Pastor da. Und ich brauche das Brot genauso wie Judith. Ich brauche das Brot wie Rüdi, Rebecca oder irgendjemand anders von euch. Ich habe es genauso nötig, aus dem Kelch zu trinken wie ihr auch. Weil dadurch leben wir. Das ist die Grundlage unserer Gemeinschaft. Und wenn ich einen guten Tag habe, dann kann ich durch diesen Geist neu dienen. Und ich kann mit dem, was er in mich hineingelegt hat, meiner Schwester, meinem Bruder dienen. Und ich kann hingehen und sagen, du hast gerade eine schwierige Zeit, aber spüre, der Leib Christi ist für dich gebrochen. Und dann spricht plötzlich der Jesus in mir zu dem Herz meiner Schwester. Und es entsteht eine Gemeinschaft, die viel tiefer ist als auf menschlicher Höhe. Oder es kommt jemand zu mir, der steht nicht hier vorne auf der Bühne. Und sagt, du Johann, nimm aus dem Kelch, trink diese Gabe Jesu. Du bist genug für ihn. Er weiß, dass du müde und erschöpft und fertig bist. Trink aus diesem Kelch und spüre, schmecke und sehe, wie gut es Gott mit dir meint. Und so wird plötzlich meine Schwester, mein Bruder zum Christus für mich, weil sie mir dient. Mein Problem ist, dass wir diese Gemeinschaft manchmal übersehen. In unserer Gemeindeform geben wir manchmal die Teller oder die Kelche weiter und schauen uns dabei noch nicht mal an. Und wir sehen dann bei manchmal nicht den Jesus, der neben uns sitzt, der uns die Gaben reicht. Wir feiern für uns. Und damit verpassen wir ein gewaltiges Geschenk, was Gott uns eigentlich machen möchte. Die Gemeinschaft am Tisch des Herrn ist vereint durch seinen Geist und sie teilt miteinander das Leben. Sie teilt das Leben, so wie Jesus es mit seinen Jüngern geteilt hat. Vor seinem Leiden nimmt er sich Zeit, spricht ihre Sorgen an, spricht die Knackpunkte in ihrem Glauben an, leitet sie, hilft ihnen. Und ihre Schwächen werden plötzlich deutlich. Aber weil sie vereint sind in dem einen Geist, sind ihre Schwächen nicht mehr ihr letztes Merkmal. Sie teilen Leben miteinander, weil sie wissen, nicht weil sie so gut sind, sitzen sie an diesem Tisch, sondern weil sie alle diesen einen Jesus nötig haben. Und das ist auch bei uns so. Die Gemeinschaft am Tisch des Herrn teilt Leben miteinander. Wir teilen Leben, geistliches Leben, aber auch Leben, das vielleicht gerade nicht so geistlich ist, weil da ganz viele Wunden, ganz viel Unsicherheit, ganz viel Zweifel ist. Wir können miteinander teilen, du, ich habe gerade eine Krise, bete doch für mich. Ich brauche diese Unterstützung. Wir teilen aber auch Siege. Du, glaub an Jesus. Er ist gerade so gut. Halt durch. Mach weiter. Ich erlebe das gerade, wie Gott wirkt. Versteht ihr, wie Gemeinschaft da plötzlich verändert wird? Und unsere Form von Abendmahl sollte das irgendwie widerspiegeln. Nicht indem wir Christi Leib für dich gebrochen, Christi Blut für dich vergossen. So schnell wie möglich. Bloß loswerden, damit diese Formel gesprochen wird. Wir haben aber auch gar keine Zeit dafür. Darum wollen wir uns das vor Augen halten, damit dieses Denken unsere Form prägt und durchdringt. Damit wir diese Zeit der Gemeinschaft neu und tiefer erleben. Wir erleben, dass wir vielleicht so sind wie Petrus. Eine schwierige Situation auf der Arbeit. Und wir wissen nicht, ob wir uns zu diesem Jesus bekennen sollen, weil wir wissen, dass es vielleicht Probleme bringt. Oder wir sind wie Johannes, sind gerade ganz nah an Jesus und genießen seine Gemeinschaft. Aber es ist wichtig, dass wir nicht nur auf uns und auf die Gaben schauen, sondern dass wir den Blick erheben und unsere Geschwister ansehen und schauen, wo sie vielleicht gerade diese Hilfe und diese Unterstützung brauchen. Denn am Tisch des Herrn teilen wir Leben miteinander. Wir empfangen und teilen das Leben untereinander, was Jesus uns gibt. Und vielleicht müssten wir es ihnen so teilen und so wiedergeben, wie sie es gerade brauchen um uns herum. Darum lasst uns feiern das Mahl. Lasst uns feiern das Mahl in Gemeinschaft. Denn dieses Mahl in Gemeinschaft ist nicht nur Jesus wichtig, sondern auch Paulus, der die Gemeinde in Korinth genau deswegen kritisiert. Ich habe ja ganz viel in den letzten Predigten darüber gesprochen. Dieser Vers, der fasst es nochmal zusammen. Wenn ihr zusammenkommt, hat das nichts mit dem zu tun, hat das nichts zu tun mit dem vom Herrn eingesetzten Mahl, sagt Paulus über die Gemeinde in Korinth. Warum? Weil sie nicht die Gemeinschaft achteten. Weil sie nicht die Nöte ihrer Nächsten achteten. Die kümmerten sich nur darum, dass sie satt wurden, dass ihre geistlichen Bedürfnisse erfüllt wurden und dass sie rechtzeitig fertig waren mit dem Essen und das gute Essen bekamen. Und Paulus sagt hier, Leute, das ist nicht das, wofür das Mahl ist. Wenn wir also im Abendmahl immer, und ich rede hier nicht von ab und zu, vielleicht brauchst du gerade mal das Mahl, um etwas mit Gott zu klären. Okay, aber wenn es eine dauerhafte Einstellung ist, wo du dich nur um dich drehst, feierst du das Mahl nicht so, wie Gott es eigentlich gedacht hat. Darum lasst uns feiern das Mahl in dieser neuen Form der Gemeinschaft, die Jesus erkauft hat, die bestätigt wurde durch seine Auferstehung und die Wirklichkeit wurde durch seinen Geist, wo wir verbunden sind durch seinen Lebensgeist, wo seine Kraft in uns ist. Und vielleicht denkst du, ich weiß nicht, was ich meinem Bruder, meiner Schwester sagen soll. Ich manchmal auch nicht. Und doch fängt Gott plötzlich an. Und ich denke mir oft nach Predigten, denke ich mir, boah, was war das denn wieder? Und dann kommen Leute, boah, Johann. Und ich denke, das habe ich nie im Leben gesagt. Ich weiß nicht, was du gehört hast. Das war nicht ich. Das war der Geist Gottes. Darum hab Mut, diese Gemeinschaft zu teilen mit denen, die um dich herum sind, weil sie es dringend nötig haben, genauso wie du es nötig hast.